Ich denke, ich spreche jetzt ein Gebet und nicht nach der Schriftlesung. Vater, es ist Gnade, dass wir uns heute unter dein Wort stellen dürfen. Und so bete ich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Herzen weich machst für dein Reden und dass du auch heute in unser Leben sprichst. Amen. Ursprünglich hatte ich die Einleitung der Predigt so geplant, dass ich ganz viel über Mauern rede. Gestern abends habe ich mein Skript aber noch in größten Teilen über Bord geworfen, weil es mir heute besonders wichtig ist, dass ihr den großen Kontext aus Epheser 2 versteht und wie genau ich zu der Anwendung heute komme und wie genau ich zu der Hauptabsicht der Predigt heute komme. Wer die Bibelstunden besucht hat, weiß nämlich, dass ich eine Lieblingsfrage habe. Und diese Lieblingsfrage lautet ganz einfach: Warum steht der Text eigentlich hier genau an dieser Stelle? Man könnte auch weitergehen und fragen, was beabsichtigt der Autor mit diesem Text? Was ist sein Ziel bei den ursprünglichen Empfängern gewesen? Diese Fragen lassen sich manchmal sehr leicht beantworten, wenn der Autor ganz offensichtlich seine Absicht angibt. Manchmal ist es aber auch ein bisschen schwieriger. Und ich erzähle euch das, weil es mir heute besonders wichtig ist, dass ihr seht, dass das, was von hier vorne gesagt wird, nicht mit viel Fantasie ausgedacht ist, sondern dass sie deckungsgleich mit dem Anliegen von Paulus ist. Und ich möchte deshalb heute einmal komplett anders starten als üblich. Ich will euch nämlich zu Epheser 4 entführen. Ihr könnt einmal Epheser 4 aufschlagen und ich lese die Verse ab Vers 1 bis Vers 6. Dort schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Ich möchte jetzt zwei Fragen an euch stellen, bezogen auf diesen Text hier in Epheser 4. Warum ermahnt Paulus hier, dass die Epheser würdig der Berufung wandeln und die Einheit des Geistes bewahren? Warum ermahnt er genau hier an dieser Stelle in Epheser 4? Warum macht er das nicht in Epheser 1? Warum macht er das nicht in Epheser 6 ganz zum Schluss? Warum macht er das hier in Epheser 4? Und zweitens, was ist das Band des Friedens, mit dem die Epheser die Einheit des Geistes bewahren sollen? Was ist das Band des Friedens? Wovon redet Paulus hier? Man könnte auch noch mehr Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist überhaupt die Berufung, von der Paulus hier spricht? Welche Berufung meint er? Oder was ist überhaupt die Einheit des Geistes? Was bedeutet denn ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung der Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott? Was ist das überhaupt? Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich diese Fragen stelle. Die Antwort ist ganz einfach. Mir ist wichtig, dass ihr heute und auch in den nächsten Predigten seht, weshalb ich in den letzten Predigten und auch heute so häufig die Einheit der Gemeinde betont habe. Wenn wir diesen Text nämlich isoliert betrachten, dann haben wir an sich keine Ahnung, was das Band des Friedens ist. Wir haben keine Ahnung, was Paulus meint, wenn er von ein Leib und ein Geist und eine Hoffnung eurer Berufung redet. Und ich möchte jetzt mal die Frage stellen, wo kommen diese Schlagwörter, die Paulus hier in Epheser 4 nennt, noch vor? Wir fangen mal bei der Hoffnung der Berufung an. Wo kommt die Hoffnung der Berufung, die nennt Paulus ja hier als Band des Friedens, wo kommt das im Epheserbrief noch vor? Und vielleicht erinnert ihr euch, wie Paulus in Epheser 1 die Errettung der Epheser beschreibt. Er erklärt, dass die Epheser vor Grundlegung der Welt erwählt wurden, dass sie durch Christi Blut erkauft worden sind und dass sie mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Und nachdem er das alles erklärt hat, fängt er an, für sie zu beten. Und wisst ihr, was eine Sache ist, für die Paulus betet? Er betet in Epheser 1, Vers 18 dafür, dass die Epheser wissen, was die Hoffnung ihrer Berufung ist. Das heißt, wenn Paulus in Epheser 4 von der Hoffnung der Berufung redet, dann bezieht er sich auf Kapitel 1. Wenn Paulus von einem Herrn redet in Epheser 4, worauf bezieht er sich da? Er bezieht sich auf jede Stelle, wo Christus in den Vordergrund kommt. Und das ist ebenfalls in Kapitel 1 der Fall. Aber auch in Kapitel 2 und 3, es ist der Herr, der für uns am Kreuz gestorben ist und über alle Maßen erhöht worden ist. Wenn Paulus von einem Glauben redet, wovon redet er da? Er redet von dem Glauben der Epheser, von dem er in Epheser 2, Vers 8 klar macht, dass dieser Glaube ihnen von Gott geschenkt wurde. Wenn Paulus von einer Taufe redet, wovon redet er da? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Taufe wird im Epheserbrief an keiner anderen Stelle erwähnt. Es wird nur hier in Epheser 4 erwähnt. Das ist jetzt die Frage, wovon redet er hier? Und hier hilft uns unser Verständnis von der Taufe. Und da macht Paulus in Römer 6, Vers 3 deutlich, dass die Taufe synonym zur Wiedergeburt ist. Also redet er hier ebenfalls von Kapitel 1, wo die Gläubigen mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt worden sind. Wenn Paulus von einem Gott redet in Epheser 4, wovon redet er da? Er redet von dem Gott, der den Segen vor Grundlegung der Welt in Christus festgelegt hat. Er redet von dem Gott, der Christus aus den Toten auferweckt hat, und er redet von dem Gott, der die Epheser aus dem geistlich toten Zustand zum Leben erweckt hat. Das heißt, wenn Paulus ermahnt, würdig der Berufung zu wandeln, dann bezieht er sich, und das ist mir das Wichtigste, dass ihr das seht, dann bezieht er sich auf alles, was er in den Kapiteln 1 bis 3 erwähnt hat. Diese Schlagwörter, die Paulus in Epheser 4 nennt, die entfaltet er in den Kapiteln 1 bis 3. Und deshalb habe ich, und er sagt hier, dass das das Band des Friedens ist. Und weil das Band des Friedens ist, wodurch die Einheit des Geistes bewahrt werden soll, habe ich auch in den Predigten zu Epheser 1 immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Lehren der Gnade uns zur Einheit treiben sollten. Im Grunde ist das der ganze Grund, warum Paulus diese Lehren überhaupt entfaltet. Und deshalb fordert er in Epheser 4, genau an dieser Stelle, erinnert euch an die Frage, warum steht der Text genau hier an dieser Stelle? Er ermahnt genau an dieser Stelle, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, weil er in den Kapiteln 1 bis 3 das Band des Friedens erklärt hat. Habt ihr das verstanden? Weil das ist mir echt wichtig, auch für die Predigt heute, weil die Absicht der Predigt heute in einem Satz zusammengefasst lautet: Weil wir in Christus einen neuen Frieden haben und ein Tempel im Geist sind, ist die Einheit der Gemeinde unabdingbar. Und wir werden uns drei Punkte dazu anschauen. Als ersten Punkt eine neue Stellung in Christus, als zweiten Punkt ein neuer Friede mit Christus und als dritten Punkt ein neuer Tempel im Geist. Ich habe jetzt nämlich, vielleicht ist euch das aufgefallen, aus Epheser 4, zwei Schlagwörter noch nicht angesprochen. Zwei Schlagwörter habe ich noch nicht erklärt, woher Paulus diese Wörter nimmt. Aber ich stelle jetzt die Frage vor der Predigt, weil ich glaube, wenn wir den Text lesen, dann wird euch auffallen, woher Paulus diese Schlagwörter nimmt. Und diese zwei Schlagwörter sind: da ist ein Leib und ein Geist. Und ich möchte hier jetzt mal die Frage stellen, was bedeutet das, wenn Paulus in Epheser 4 sagt, da ist ein Leib und ein Geist? Und deswegen habe ich diese etwas längere Herleitung gemacht mit Epheser 4. Was auch immer die Antwort ist, die Antwort muss am Ende dieselbe Anwendung haben wie Paulus, nämlich, was er in Epheser 4 sagt: wandelt würdig eurer Berufung, bewahrt die Einheit des Geistes. Ich hoffe, ihr seht den Zusammenhang. Denn schließlich gebraucht Paulus diese Wörter, diese Schlagwörter, um aufzuzeigen, wie genau wir als Gemeinde durch das Band des Friedens die Einheit des Geistes zu bewahren. Und nun könnt ihr mit mir Epheser 2 aufschlagen. Der Überfall ist abgeschlossen. Und ich lese einmal die Verse 11 bis 22. Also ich lese den ganzen Abschnitt, auch die Verse von letzter Woche. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr, einst die Nationen im Fleisch, die Unbeschnittene genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir steigen direkt in den ersten Punkt ein. Nämlich eine neue Stellung in Christus. Und wir werden uns hier nur im Vers 13 bewegen. Ihr könnt einmal den Vers 13 nochmal anschauen. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Mit den Worten, jetzt aber, zeigt Paulus einen Kontrast auf. Und dieser Kontrast steht entgegengesetzt zu dem, was wir in der letzten Predigt gehört haben. Mit den Worten jetzt aber zeigt er auf, dass wir zu jener Zeit, also als Kontrast, zu jener Zeit ohne Christus, ohne Bürgerrecht, ohne Bündnisse der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott wart, jetzt aber, das ist der Kontrast, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Hier erklärt Paulus den Ephesern, obwohl ihr einst so fern wart, obwohl ihr nicht mal das Recht dazu hattet, dazu zu gehören, obwohl ihr entfremdet wart, obwohl ihr ausgeschlossen wart, seid ihr, die ihr in Christus seid, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und interessant ist, dass Paulus hier nicht schreibt, ihr habt euch genähert. Was schreibt er hier? Er schreibt, ihr seid nahe geworden. Es ist etwas, was völlig ohne unser Hinzutun geschieht. Es ist etwas, was eine Auswirkung durch Christi Blut ist. Ihr seid durch das Blut des Christus nahe geworden und wir waren völlig passiv. Es ist etwas, was Gott gewirkt hat. Aber wer ist denn nahe geworden? Auf wen bezieht Paulus sich hier? Er redet von denen, wenn ihr in den Text schaut, die in Christus Jesus sind. Aber wer ist das? Wer ist in Christus? Und diese Frage hat Paulus uns auch schon mehrmals beantwortet im Epheserbrief. Er schreibt in Epheser 1, Vers 1, an die Heiligen und Treuen in Christus. Dann schreibt er in Epheser 1, Vers 3, dass diese, die in Christus sind, von Gott gesegnet sind in Christus. Und dann entfaltet er diesen Segen in Epheser 1 und da gibt er uns die Antwort. Und er erklärt, dass diejenigen, die in Christus sind, dieselben sind, die Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt und dazu vorherbestimmt hat, seine Söhne zu sein. Denn dieser Segen fand in Christus statt, in Epheser 1, Vers 3. Und das macht er in Epheser 2, Vers 10 nochmal deutlich wo er sagt, wir sind sein Werk, geschaffen, wo? In Christus Jesus, zu guten Werken. Paulus redet hier also von den Gläubigen in Ephesern, wenn er sagt, dass ihr in Christus durch das Blut nahe geworden seid. Diese sind in Christus und obwohl sie so fern waren, wie wir uns letzte Woche angeschaut haben, sind sie nun durch Christi Blut nahe geworden. Und ich habe eine zugegebenermaßen nicht so gute Illustration mitgebracht. Illustrationen sind immer so der größte Kampf für mich in den Predigtvorbereitungen. Ich bin froh, dass Carina mir die Arbeit im zweiten Predigtpunkt abgenommen hat. Aber ich denke, das veranschaulicht das trotzdem recht gut. Nicht alle Details passen bei der Illustration, nur so als Vorwarnung. Ihr kennt bestimmt den Mythos vom trojanischen Pferd. Der Mythos ist, dass die Achaier jahrelang mit Troja im Krieg waren, aber sie konnten es einfach nicht überlisten. Sie haben es einfach nicht geschafft. Und die Lösung für die Achaier war ein hölzernes Pferd. Und dieses riesige Pferd wurde Troja geschenkt. Und dieses Geschenk haben die Troja tatsächlich angenommen. Was die Troja aber nicht wussten, war, dass in dem hölzernen Pferd Soldaten versteckt waren, die nachts das Tor aufgemacht haben und die Stadt eingenommen haben. Worauf will ich hinaus? Die Achaier hatten aus eigener Kraft keinen Zugang zu Troja. Sie konnten es einfach nicht einnehmen. Sie waren machtlos. Sie mussten auf irgendeine Art und Weise zunächst annehmbar gemacht werden. Und darauf will ich hinaus. Sie mussten annehmbar gemacht werden. Und das geschah im Rahmen eines hölzernen Pferdes. Und wir als Menschen in unserem natürlichen Zustand befinden uns ebenfalls im Krieg mit Gott. Wir kommen als Sünder auf die Welt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, so erklärt Paulus das in Römer 3. Und die Bibel sagt, dass kein Mensch Gott sucht. Die Bibel erklärt, dass wir tot sind in unseren Sünden und Übertretungen. Und weil wir uns in diesem Zustand befinden, müssen wir ebenfalls annehmbar gemacht werden. Und hier ist die Parallele. Nun, wie werden wir annehmbar gemacht? Die Lösung für uns als Menschen ist einzig und allein das in Christus sein. Wir müssen in Christus annehmbar gemacht werden. Natürlich nicht, um dann einen Krieg zu gewinnen. Darauf will ich nicht hinaus. Aber ich möchte diese Parallele aufzeigen. So wie das Pferd, die Soldaten, die versteckt waren in dem Pferd, annehmbar gemacht wurden, werden wir als Menschen in Christus annehmbar gemacht. Das in Christus sein ist unser trojanisches Pferd. Weil wir nur in Christus vor Gott annehmbar gemacht werden, weil sein Blut uns nahe gebracht hat. Weil Christus als vollkommener Mensch ein sündloses Leben gelebt hat und den Preis bezahlt hat, den kein Mensch bezahlen konnte. Und wenn wir in Christus sind, dann sieht Gott nicht mehr uns Menschen. Er sieht Christus. Er sieht Christus, den er selbst am Kreuz zerschlagen hat. Das bedeutet es, in Christus zu sein. Und das ist es, das ist verglichen mit unserem vorherigen Zustand eine ganz neue Stellung in Christus. Und deshalb sagt Paulus hier in Epheser 2, Vers 13, dass wir in Christus nahe geworden sind. Wir, die wir vorher fern waren, sind nun nahe geworden, durch sein Blut. Und das trifft auf jeden zu, der Christus als Herrn anerkannt hat. Das trifft auf jeden zu, der diesen Glauben und die Wiedergeburt durch die Taufe ausgedrückt hat und nun sein Nachfolger ist. Aber wie genau funktioniert das? Und wie wirkt sich das jetzt aus? Wem sind wir denn überhaupt nahe gebracht? Und das sehen wir im nächsten Punkt, im zweiten Punkt, ein neuer Friede mit Gott. Wir sind nahe gebracht, denn, schaut mal die Verse 14 bis 16, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hat, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Hier erklärt Paulus den Ephesern, was geschehen ist, als Christus uns durch sein Blut nahegebracht hat. Und er erklärt hier vorweg, dass Christus unser Friede ist. Ja, dass Christus unser Friede ist, wurde bereits vor 2700 Jahren von Jesaja prophezeit. Und hiermit möchte ich einmal offiziell die Weihnachtsstimmung einläuten. In Jesaja 9, Vers 5 lesen wir folgende Worte: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Er ist unser Friede. Er hat aus beiden, also Juden und Nichtjuden, wenn ihr euch an die Predigt letzte Woche erinnert, diese Feindschaft, die vorhanden war, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, also das Gesetz der Gebote in Satzungen, weggetan hatte. Aber was heißt das? Was heißt es, dass Jesus in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte? Das ist ein bisschen ein komplizierter Satz. Was ist überhaupt das Gesetz der Gebote in Satzungen? Und an dieser Stelle hilft es uns, denke ich mal, zu verstehen, dass die Bibel zwei Gesetze kennt. In Römer 3, Vers 27 macht Paulus das deutlich, nachdem er die Rechtfertigung beschrieben hat. Wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und hier beschreibt Paulus das Gesetz der Werke. Es gibt das Gesetz der Werke und es gibt das Gesetz des Glaubens. Wenn Paulus hier jetzt in Epheser 2 das Gesetz der Gebote in Satzungen beschreibt, dieses Gesetz der Gebote in Satzungen kann man auch umschreiben mit dem Gesetz der Werke oder mit dem Mosaischen Bund. Und dieses Gesetz der Gebote in Satzungen hat Christus niedergerissen, als er am Kreuz hing und gerufen hat: Es ist vollbracht. Da hat er es abgerissen. Da ist der Vorhang des Tempels in zwei Teile gerissen. Da ist es geschehen. Und auf dieser Grundlage machen die Apostel deutlich, dass es nicht mehr notwendig ist, sich beschneiden zu lassen, um gerettet zu werden. Es ist nicht mehr notwendig, zum Volk Israel zu gehören. Es ist nicht mehr notwendig, sich unter das Gesetz Mose zu stellen, um gerettet zu werden. Denn nun herrscht das Gesetz des Glaubens, weil Christus alles vollbracht hat. Und das ist das, worauf Paulus hier abzielt. Der Vorhang ist weg, ein neues Zeitalter ist angebrochen, nämlich das Zeitalter des neuen Bundes. Und das hat er getan. Warum? Schaut mal in Vers 15 im zweiten Teil. Damit er, das ist die Begründung, warum Christus das getan hat, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und beide in einem Leib mit Gott versöhnte, nachdem er diese Feindschaft durch das Kreuz getötet hatte. Die Absicht dieser Erlösung ist Friede mit Gott und Einheit der Erlösten. Und jetzt müssen alle Alarmglocken läuten. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wo kommt dieser Begriff ein Leib noch vor? Weil ein Leib gehört zum Band des Friedens. Und das Band des Friedens ist förderlich für die Einheit der Gemeinde. Und es kommt hier vor. Es kommt hier in diesem Text vor. Da ist ein Leib. Und hier in Vers 15 gibt uns Paulus die Erklärung dafür. Als Christus am Kreuz gestorben ist, hat er das Gesetz abgerissen. Und sowohl Juden als auch Nichtjuden, die vorher so verfeindet waren, die vorher in so einer radikalen Trennung gelebt haben, wie wir letzte Woche gesehen haben, in einem Leib zusammengefügt. Das ist es, was Paulus in Epheser 4 meint. Da ist ein Leib. Er hat sie friedenstiftend zu einem neuen Menschen geschaffen. Als Christus also am Kreuz gestorben ist, da hat er die Trennung zwischen den Juden und Nichtjuden abgerissen. Aber nicht nur das. Wenn wir genau in den Text schauen, in Vers 15, dann hat er hat die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen. Und dann Vers 16, und die beiden beide, die er bereits friedenstiftend zu einem Menschen geschaffen hat, hat er in Vers 16 beide in einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Am Kreuz hat Jesus jegliche Unterschiede der Herkunft abgerissen. Vor Gott gibt es nicht so etwas wie Juden, Griechen, Deutsche, Araber oder Inder. Vor Gott gibt es nur Christen. Vor Gott gibt es nur den einen Menschen, weil Gott eben nicht mehr uns Menschen sieht, wenn wir vor ihm stehen, sondern er sieht Christus, das geschlachtete Lamm. Deshalb ist der ethnische Hintergrund egal. So wie die Troja nicht mehr die Feinde gesehen haben, weil sie durch das hölzerne Pferd annehmbar gemacht worden sind, sieht Gott nicht mehr uns als Person. Er sieht Christus. Wir sind in einem Leib versöhnt, miteinander und mit Gott. Und das ist Christus. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den alten Bund, also das Gesetz der Gebote, in Satzungen abgerissen und einen neuen Bund geschlossen. Und er hat Erlösung gewirkt. Er hat Erlösung gewirkt. Und zwar nicht nur für die Juden, sondern auch für die Nichtjuden. Und zwar, damit die Menschen, die beim Turmbau zu Babel zerstreut wurden, jetzt in einem Leib wieder gesammelt werden. Und das ist an Pfingsten geschehen. An Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, wo die Apostel gesprochen haben und alle Menschen sie verstanden haben, obwohl sie andere Sprachen gesprochen haben, da wurden die Menschen, die beim Turmbau zu Babel zerstreut wurden, wieder gesammelt und in Christus vereint. Und ich habe es vorhin schon angekündigt, das Bild kann jetzt an die Wand. Carina hat mir zu dieser Predigt die Arbeit sehr erleichtert. Sie hat mir in der Predigtvorbereitung ein Bild zukommen lassen, welches sie in ihrer Jugendzeit gemalt hat. Und dieses Bild drückt so wunderbar aus, was dieser Text hier beschreiben will. Dieses Bild drückt aus, was Christus am Kreuz bewirkt hat. Und auf diesem Bild sieht man so eine rote Mauer hier unten und dann da oben geht die weiter. Und ich interpretiere das jetzt einfach mal, Carina, ich weiß nicht, wo du sitzt, aber ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass diese Trennung, von der Paulus hier redet, das Gesetz der Gebote in Satzungen, dass das diese rote Mauer ist. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man neben dem Kreuz, da wo Jesus steht, sieht man so eine umgeworfene Gesetzestafel. Das heißt, Jesus hat mit seinem Kreuz, und das ist so wichtig, dass dieses Kreuz in der Mitte von dieser Mauer steht, er hat mit seinem Kreuz das Gesetz der Gebote in Satzungen abgerissen. Und wir sehen auch das Resultat davon. Das Resultat davon ist, dass Menschen sowohl von der linken Seite der Mauer als auch von der rechten Seite der Mauer zusammenkommen und sie treffen sich in der Mitte. Sie treffen sich in der Mitte bei Christus. Und genau das ist das, was dieser Text hier erklären will. Das ist diese absolute Neuheit, von der Paulus hier redet, dass Juden und Nichtjuden gemeinsam Gott anbeten können. Und dieses Wunder nennt die Bibel Gemeinde. Das ist die Ekklesia und das sind die Herausgerufenen, wörtlich übersetzt. Menschen aus allen Nationen, die aus dieser Welt herausgerufen werden und Gott anbeten. Und ihr Lieben, das ist auch hier in der BEG Bielefeld ein Wunder. Frauen und Männer, Ärzte und Hausfrauen, Facharbeiter und Studenten, Aussiedler und Einheimische, es spielt absolut keine Rolle. Denn wir haben alle ein und denselben Rettergott. Und das ist das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, da ist ein Leib, weil wir alle in einem Leib mit Gott versöhnt worden sind. In Christus. Und das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, wandelt würdig eurer Berufung, bewahrt die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens. Da ist ein Leib. Und hier erklärt Paulus, was das bedeutet, dass da ein Leib ist. Wir alle wurden auf dieselbe Art und Weise durch Christus erkauft und in ihm zu einem neuen Menschen geschaffen. Und wir dürfen Teil daran haben. Egal mit welchem ethnischen Hintergrund, egal in welcher gesellschaftlichen Schicht, egal ob Jude oder Nichtjude, egal ob Russlanddeutsch oder Deutsch, Und das fasst er dann so wunderbar zusammen in den Versen 17 bis 18. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen, also die Nichtjuden, und Frieden den Nahen, also den Juden. Denn durch ihn, also durch Christus, haben wir beide den Zugang durch einen Geist, also durch den Heiligen Geist, zu dem Vater. Ist euch was aufgefallen an diesem letzten Vers? Die ganze Dreieinheit ist hier beteiligt. Die ganze Dreieinheit ist hier beteiligt. Die ganze Dreieinheit ist beteiligt am Wunder der Errettung und am Wunder der Gemeinde. Genauso wie Paulus in Epheser 1 beschreibt, was Gottes Werk ist, was Christi Werk ist und was das Werk des Heiligen Geistes ist, beschreibt er jetzt hier. Wir haben durch ihn, also durch Christus, Zugang durch einen Geist, den Heiligen Geist, zu dem Vater, zu Gott. Und wenn ihr Vers 18 seht, dann müssen noch einmal die Alarmglocken läuten. In Epheser 4 meint Paulus nämlich nicht nur, da ist ein Leib, sondern er sagt auch, da ist ein Geist. Worauf bezieht sich Paulus da? Hier erklärt Paulus, was das bedeutet, wenn er sagt, da ist ein Geist. Hier legt Paulus das Fundament für Kapitel 4. Hier erklärt er, dass wir alle, jeder Gläubige, durch ein und denselben Heiligen Geist Zugang zu Gott hat. Und jetzt könnte man noch weitergehen und fragen, ja, wie genau funktioniert das denn? Was bedeutet das? Und da gibt uns Paulus ebenfalls eine Antwort, nämlich in Epheser 1, Vers 13 bis 14, wo Paulus erklärt, dass wir mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt worden sind, der das Unterpfand unserer Erlösung ist. Dadurch haben wir Zugang zu Gott. Wir haben durch Christus die Vergebung der Sünden und durch den Heiligen Geist sind wir mit Gott verbunden. Ihr Lieben, das ist faszinierend, wenn man diese Verse studiert. Hier beschreibt Paulus das Wunder der Gemeinde und er macht in Vers 18 deutlich, die ganze Dreieinheit ist daran beteiligt. Durch ihn haben beide Zugang, nicht, also Juden und Nichtjuden, Zugang durch einen Geist zum Vater. So wie die ganze Dreieinheit an der Errettung beteiligt ist, ist die ganze Dreieinheit daran beteiligt, die Gemeinde zu bauen. Und weil das so ist, fordert Paulus in Epheser 4 auf, bewahrt die Einheit des Geistes. Bewahrt die Einheit des Geistes. Wie kostbar ist also die Gemeinde? Es gibt nur eine richtige Antwort. Sie ist unbezahlbar. Sie ist unbezahlbar. Gott selbst hat sie erkauft durch das Blut Jesu Christi und das ist das Wunder der Gemeinde. Es benötigte ewiges und vollkommen heiliges Blut, um die Gemeinde zu erkaufen und das ist unbezahlbar. Und das erklärt Paulus uns in Römer 5, Vers 6, dass wir versöhnt sind, dass er unsere Schuld bezahlt hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist, als wir seine Feinde waren. Als wir seine Feinde waren, hat Gott das vollbracht. Es darf also unter keinen Umständen so etwas geben wie, hier ist die Judenchristengemeinde, hier ist die russlanddeutsche Christengemeinde, hier sind die deutschen Christengemeinde. Nein, da ist ein Leib. Wir sind Christen, weil wir alle auf dieselbe Weise in Christus erkauft worden sind, weil wir alle mit demselben Heiligen Geist versiegelt sind und Zugang haben, weil wir alle berufen worden sind mit ein und derselben Hoffnung unserer Berufung, weil wir alle denselben Herrn haben und denselben Glauben, dieselbe Wiedergeburt bzw. Taufe und denselben Gott. Deshalb ist Einheit der Gemeinde wichtig, weil Christus sie durch sein Blut erkauft hat. Und ich möchte hier an der Stelle nochmal vorsichtshalber betonen, hier legt Paulus das Fundament für Kapitel 4. Und deshalb muss die Anwendung zwangsläufig auch die Einheit der Gemeinde sein. Und deshalb, weil Christus die Gemeinde durch sein Blut erkauft hat, weil er das Ziel hatte, Juden und Nichtjuden in sich selbst miteinander und mit Gott zu versöhnen, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, was er getan hat. Deswegen versammeln wir uns hier. Deswegen stellen wir uns unter sein Wort, weil sein Wort Wahrheit ist. Und weil dieses Erlösungswerk Jesu so eine doppelte Auswirkung hat, nämlich die Nähe zu Gott, die vertikale, und die Nähe zu anderen Gläubigen, die horizontale, oder eben die Einheit in Christus, kurz gefasst, kommen wir zum dritten Punkt, ein neuer Tempel im Geist. Schaut mal die Verse 19 bis 22 an. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. In Vers 19 beginnt Paulus mit einem: Also seid ihr nun nicht mehr. Und wir sehen hier eine zeitliche Abfolge. In Vers 12 sagt Paulus noch: Erinnert euch daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. In Vers 13 sagt Paulus: Jetzt aber in Christus. Und in Vers 19 sagt er: Nun seid ihr nicht mehr. Das ist die Chronologie. Ihr wart Fremdlinge, jetzt seid ihr teuer erkauft, nun seid ihr nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht. Und hier zieht Paulus den Kontrast nochmal zu Vers 12. Ihr wart Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, aber nachdem Christus euch erkauft hat, nachdem ihr durch das Blut des Christus nahe geworden seid, seid ihr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Das ist der neue Zustand, in dem sich jeder befindet, der jetzt in Christus ist. Er ist kein Fremdling mehr, sondern Mitbürger und Hausgenosse, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Jetzt möchte ich nochmal die Frage stellen: Aber was ist denn die Grundlage der Apostel und Propheten? Jetzt können wir dieselbe Detektivarbeit machen, genauso wie in Epheser 4, wo wir uns die Frage gestellt haben: Was ist denn das Band des Friedens? Genauso können wir hier jetzt die Frage stellen: Was ist denn die Grundlage der Apostel und Propheten? Und leider wird uns die Zeit nicht ausreichen, deshalb schneide ich das hier jetzt nur kurz an. Aber was meint Paulus mit der Grundlage der Apostel und Propheten und auf welchem Fundament steht eigentlich die Gemeinde? Ist die Grundlage der Apostel und Propheten, dass wir Hauptsache reformiert sind und uns Hauptsache von Katholiken und Hauptsache von Charismatikern distanzieren? Ist das alles? Ist das die Grundlage der Apostel und Propheten? Ist sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria, ist das die Grundlage der Apostel und Propheten? Ist das alles? Was ist die Grundlage? Die Grundlage der Apostel und Propheten ist die Lehre der Apostel. Und zwar jedes einzelne Wort und nicht nur Teile davon. Naja, jetzt könnte man weitergehen und fragen: Was ist denn die Lehre der Apostel? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Lehre der Apostel ist nachzulesen. Hier in der Bibel. Hier finden wir die Lehre der Apostel. Jedes einzelne Wort, vor allen Dingen in den Lehrteilen, wie zum Beispiel hier in Epheser 1 bis 4, haben denselben Stellenwert. Das ist die Lehre der Apostel. Es ist nichts, was sich die Gemeinde selbst ausdenken muss. Wenn Paulus also von der Erwählung redet, wenn er von der Versiegelung mit dem Heiligen Geist redet oder von dem stellvertretenden Opfertod Jesu, wenn er von der Wiedergeburt redet oder von der Errettung allein durch Gnade mittels des Glaubens, wenn er von der neuen Schöpfung in Christus redet, zu guten Werken, oder wenn er von der Gründung der Gemeinde redet, wie wir es heute gemacht haben, dann ist das alles die Lehre der Apostel. Das ist das Fundament der Apostel und Propheten. Die Apostel haben Briefe geschrieben, sie haben Evangelien geschrieben, aber Paulus erwähnt hier auch Propheten. Was meint er damit? Es gab zu der Zeit, wo es noch keine Bibel gab, auch Propheten. Versetzt euch mal in die Zeit der Korinther zum Beispiel. Der Korintherbrief wurde irgendwas mit 50 nach Christus, ich meine 51 nach Christus geschrieben. Und zu der Zeit gab es keine Bibel in der Form. Also die Bibel ist ja nicht so, wie ich sie jetzt hier habe, mit einem Ledereinband und mit so einem Goldschnitt, einfach so vom Himmel gefallen. So ist es ja nicht gewesen. Sondern die Menschen damals haben Offenbarung bekommen. Die Apostel haben verkündigt. Und es gab auch Propheten und Prophetinnen. Ich wollte es jetzt nicht so offensichtlich gendern, aber so werden die halt in der Bibel auch genannt, Prophetinnen. Oder gibt es dann, ist auch egal. Naja, auf jeden Fall waren diese Propheten notwendig, weil Papyrus unglaublich teuer war. Papyrus konnte sich kein Mensch leisten. Es war sehr wertvoll, wenn eine Gemeinde Papyrus hatte. Und die Menschen damals sind alle immer zu einer Gemeinde gefahren, haben sich den ganzen Brief abgeschrieben und sind wieder zurückgefahren. So wertvoll war Papyrus. Und es gab meistens nur ein Exemplar pro Gemeinde. Und dann wurde der ganze Brief vorgelesen und die Gemeinde hat darüber nachgedacht. So ist das damals gewesen. Und damals waren Propheten eben noch notwendig, weil die Bibel noch nicht abgeschlossen war. Aber heutzutage haben wir die Bibel abgeschlossen. Und demnach benötigen wir keine neue Grundlage. Ja, so ein Fundament muss man nur einmal legen. Es ist nicht so, dass damals ein Fundament gelegt wurde und dann hat Gott angefangen, die Gemeinde zu bauen. Und irgendwann kommt dann noch ein Fundament. Das ist nicht so. Gott hat das Fundament einmal gelegt und damit ist es auch getan. Und das Fundament, was gelegt ist, das orientiert sich völlig an dem Eckstein Jesus Christus, wie er auch hier in dem Text sagt. So ein Eckstein ist beim Bau der Stein, an dem sich jeder weitere Baustein orientiert. Und das ist Christus. Das ist Christus. Er ist der Orientierungspunkt. Mit ihm steht und fällt die Gemeinde. Es ist der Christus, der mit seinem kostbaren Blut die Gemeinde erkauft hat. Und deshalb ist er auch der Eckstein. Und dieses Bild eines Bauwerks ist so treffend für die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde ist ein Bauwerk von Gott. Und Gott selbst ist der Bauherr. Und es ist interessant, wenn man alle Verben einmal hier durchgeht in den Versen 19 bis 22, die zum Bau der Gemeinde beitragen, dann liest man zum Beispiel davon, dass wir aufgebaut sind, dass wir zusammengefügt werden, dass wir mit aufgebaut werden. Und diese ganzen Verben stehen hier genauso wie in Epheser 2, Vers 13, dass wir nahe gebracht worden sind im Passiv. Es ist also nichts, wo wir etwas zu beitragen, sondern Gott selbst ist es, der die Gemeinde baut. Gott höchstpersönlich sorgt dafür, dass die Gemeinde Stein um Stein wächst. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Ich zitiere einfach mal nur ein paar Verse. Apostelgeschichte 2, Vers 47. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Oder Apostelgeschichte 11, Vers 24. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Und das ist es übrigens auch, was Paulus in 1. Korinther 3 meint, in Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Und so wächst die Gemeinde zu einem heiligen Tempel im Herrn, zu einer Behausung Gottes im Geist. Und für die Epheser war das damals ein sehr, sehr eindrückliches Bild. In der Stadt Ephesus stand eins der antiken Weltwunder, der Tempel der Artemis. Und sie sehen dort, wie dort Menschen ein- und ausgehen, Tag um Tag und Götzen anbeten. Aber hier stellt Paulus einen Kontrast auf und sagt, ihr, liebe Epheser, ihr werdet von Gott aufgebaut zu einem heiligen Tempel im Herrn, zu einer Behausung Gottes im Geist. Auch wenn ihr diesen Tempel nicht immer seht und auch wenn es oft Schwierigkeiten gibt, dürft ihr wissen, dass dieser Tempel im Geist, der jetzt noch im Geist ist, dass dieser Tempel in Zukunft vollendet sein wird. Ihr dürft wissen, dass ihr ein Tempel im Geist seid. Und das alles, was wir uns heute angeschaut haben, ist das Wunder der Gemeinde. Es ist das Wunder, welches Gott selbst gewirkt hat. Christus hat die Gemeinde durch sein Blut erkauft, damit wir durch einen Geist Zugang zum Vater haben. Das ist das Fundament. Und das greift Paulus in Epheser 4 wieder auf. Und deshalb war die Absicht der Predigt heute, weil wir in Christus einen neuen Frieden haben und ein Tempel im Geist sind, ist die Einheit der Gemeinde unabdingbar. Da ist ein Leib und ein Geist. Das ist das Band des Friedens. Ich möchte zum Abschluss kommen und dich ganz persönlich fragen, wenn die Gemeinde Gottes eine Behausung Gottes ist, wenn die Gemeinde der Tempel im Geist ist, spielt es eine Rolle, wie wir über die Gemeinde denken oder sogar mit ihr umgehen? Wenn die Gemeinde so wertvoll in den Augen Gottes ist, dass Christus sie durch sein Blut erkauft hat, Sollte sie dann nicht auch in deinem Leben einen so hohen Stellenwert haben? Ist die Gemeinde dein Zuhause? Siehst du die Gemeinde als Behausung Gottes? Hast du Sehnsucht danach, in der Gemeinde zu sein, weil du weißt, dass hier dein Zuhause ist? Hast du Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit den Heiligen zu haben, weil du weißt, dass Christus alle deine Geschwister mit seinem kostbaren Blut erkauft hat und er der Herr der Gemeinde ist? Hast du Sehnsucht danach, mit deinen Geschwistern zu beten und in Wahrheit zu ringen? Das macht eine Behausung Gottes aus. Die Gemeinde ist nichts Statisches, wo man ein Programm ablaufen lässt und dann nächsten Sonntag wieder erscheint. Die Gemeinde ist eine Behausung Gottes. Wie wichtig ist dir dieses Wunder? Liebst du die Gemeinde auf dieselbe Art und Weise, wie Christus die Gemeinde liebt? Schätzt du die Gemeinschaft der Heiligen genauso, wie Gott es beabsichtigt hat? Hast du ein Verlangen danach, Gemeinschaft mit deinen Geschwistern zu haben? Hast du ein Verlangen danach, zur Einheit der Gemeinde zu gelangen? Wie wichtig ist dir die Gemeinde? Sowohl Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben alles daran gesetzt, dass wir als Nichtjuden ein Teil der Gemeinde sein dürfen. Gleichzeitig haben sie alles daran gesetzt, dass Nichtjuden und Juden miteinander vereint werden. Sie haben alles daran gesetzt, dass ein neuer Mensch, also eine neue Schöpfung entsteht. Und das, während wir seine Feinde waren. Wenn die Gemeinde so wertvoll in den Augen unseres Herrn ist, was bist du bereit, für dieses Werk Gottes zu investieren? Was bist du bereit, für dieses Werk Gottes aufzugeben? Dienst du nur, wenn andere Geschwister mindestens genauso viel dienen wie du? Kommst du nur hierher, wenn alles nach deinen Wünschen abläuft? Wenn dein Lieblingsprediger gerade da ist? Was ist die Gemeinde dir wert? Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist hat es alles gekostet. Es hat ihnen alles gekostet. Die Gemeinschaft in der Dreieinheit, die von Ewigkeit zu Ewigkeit in perfekter Harmonie war, wurde am Kreuz, als unsere Sünden auf Christus lagen, zerrissen. Der Vater hat seinen ganzen Zorn auf seinen Sohn gegossen. Der ganze Zorn Gottes, der eigentlich auf uns liegen müsste, der ganze Zorn Gottes, der eigentlich unsere ewige Verdammnis wäre, lag auf Jesus, damit wir Frieden haben. Er hat uns elendige Sünder aus dem Tod zum Leben erweckt und uns in die Gemeinde gesetzt, damit wir heute der ganzen Himmelswelt präsentieren: Unser Herr Jesus hat gesiegt. Unser Herr hat gesiegt. Er hat die Trennwand abgerissen. Er hat uns versöhnt. Er hat uns nahe gebracht, obwohl wir so fern waren. Er ist unser Friede. So kostbar ist die Gemeinde. Amen.